Grüß Gott und willkommen bei Weltkirche aktuell. Aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not begrüßt Sie Ihr Volker Niggewöhner. Ihr müsst wissen, was ihr glaubt. Das hat Papst Benedikt XVI. Einst den Jugendlichen zugerufen und ihnen den von Kirche in Not vertriebenen Jugendkatechismus JUCAT empfohlen. Seinen Glauben kennen, damit sind aber nicht nur Glaubenssätze gemeint. Es betrifft genauso die Geschichte. Immer wieder werden Christen mit Themen wie Hexenverfolgung oder den Kreuzzügen konfrontiert. Und auch wenn die Kirche Schuld auf sich geladen hat, ist es wichtig zu betonen, dass viele kursierende Aussagen zu diesen Themen entweder übertrieben oder schlicht falsch sind. Alles in allem kann man sagen, die katholische Kirche ist immer dann schlecht beraten gewesen, wenn sie sich von ihren Quellen entfernte und dem Zeitgeist huldigte, wie zum Beispiel im Falle des Hexenwahns. Über einige Aspekte dieser dunklen Kapitel der Kirchengeschichte habe ich mit dem Historiker Michael Hesemann gesprochen. Grüß Gott, Herr Hesemann.
Grüß Gott.
Herr Hesemann, die Kreuzzüge haben ja eine lange Vorgeschichte. Muslime, Juden und auch Christen haben ja lange schon davor zusammen im Heiligen Land gelebt. Wie sind die Muslime eigentlich ins Heilige Land gekommen? Kamen sie als Siedler oder als Eroberer?
Nun, sie kamen eindeutig als Eroberer. Mohammed selber hat schon im Koran, im Sure 9, geschrieben, dass ihm Allah diktiert hätte, kämpfe gegen diejenigen aus dem Volk der Schrift, also Christen und Juden, die nicht an Allah und den jüngsten Tag glauben und nicht als unerlaubt betrachtet, was Allah und sein Gesandter, gemeint war Mohammed, als unerlaubt erklärt haben und die nicht dem wahren Bekenntnis folgen, womit natürlich der Koran gemeint war, bis sie aus freien Stücken Tribut entrichten und ihre Unterwerfung anerkennen. Mohammed hat von Mekka aus Briefe geschrieben an alle ihm bekannten Herrscher der damaligen Welt, an den Negus von Äthiopien, an den Schah von Persien, an den König von Gassan, an den Kaiser in Konstantinopel, an den Gouverneur von Ägypten und hat sie aufgefordert, erkennt das islamische Glaubensbekenntnis an und ihr könnt eure Krone behalten. Wenn nein, dann werden meine Heere kommen und werden euch unterwerfen und stürzen und werden den Islam und die Scharia in euren Ländern einführen. Nach dem Motto, nachdem also all die Briefe natürlich unbeantwortet blieben, wir haben gedacht, na was kommt da für einer mit einer doch etwas unverschämten Forderung, hat er dann angefangen, hat bei Akaba das byzantinische Reich angegriffen. Und seine Schüler, seine Anhänger haben nach seinem Tod munter weitergemacht und haben nach dem Motto, entweder ihr nehmt den Islam an oder ihr dürft euren Glauben behalten. Freiheit in Glaubensdingen war garantiert, wenn man denn den Dhimmi-Status annahm, also den von Schutzbefohlenen der Muslime und Schutzgeld bezahlt. Das war also eine Form der frühen Schutzgelderpressung, muss man schon sagen. Nur die Schutzgelder, die ungläubigen Steuer, wie es genannt wurde, die Jizya, war günstiger als die byzantinischen Steuern und das war natürlich für viele verlockend, die gerade, weil vorher im Konzil von Chalcedon die Christen von Antiochia und von Alexandria wegen ihrer Christologie sich vom Mainstream getrennt haben, von den Byzantinern als Schismatiker betrachtet wurden, war es für viele ein günstiges Angebot und darum haben sie den Muslimen erlaubt, dass sie in ihren Ländern einfielen und die Macht ergriffen haben. Und
bleiben wir im Heiligen Land. Das Heilige Land wurde von den Muslimen bereits im 7. Jahrhundert erobert. Dennoch passierte danach ja nichts. Der erste Kreuzzug wurde vom Papst erst 1095 ausgerufen. Warum so spät und was war der Anlass?
Ja, die Christen haben erst einmal zugeschaut, wie die Muslime das gesamte Nordafrika erobert haben, das gesamte Vorderasien, bis sie dann im frühen 8. Jahrhundert in Spanien einfielen und dann In Poitiers erst, wo sie schon in der Mitte von Frankreich angekommen waren, hat dann Karl Martel sie zurückgeschlagen und Stück für Stück begann die Rückeroberung überhaupt der europäischen Gebiete, die von ihnen besetzt waren. Aber die Christen haben überhaupt keine Gegenwehr geleistet, auch als im 11. Jahrhundert, im Jahre 1009, Al-Hakim, ein muslimischer Kalif, alle Christen in seinem Reich malträtiert, verfolgt, diskriminiert hat, alle Kirchen zerstört hat, auch die Grabeskirche hat er geschleift, bis auf einen halben Meter Höhe, alles komplett zerstört. Die Zerstörungen kann man heute noch archäologisch nachweisen. Auch da geschah gar nichts, nicht einmal als im Jahre 1056 alle Christen aus der heiligen Stadt Jerusalem verbannt wurden, Pilgerkarawanen überfallen wurden und. Erst als eine Art, man würde heute sagen, früher islamischer Staat über auch die islamische Welt herfiel und einen noch strengeren, noch radikaleren, noch fundamentalistischeren Islam vertreten hat, nämlich die Seldschuken, die Vorfahren der Türken, und im Schlag auch muslimische Städte erobert, geplündert, gebrandschatzt hat und dann in einer großen Vorwärtsbewegung bis nach Nicäa, keine 100 Kilometer von Konstantinopel entfernt, und Anspruch erhoben haben auf die christliche Kaiserstadt, da wurde der Papst um Hilfe gerufen. Wie radikal diese muslimische Gruppe der Seldschuken war und auch wie wenig zimperlich die mit anderen Muslimen umging, hat man gesehen, als sie 1077 Jerusalem erobert haben. Dort haben sie nämlich den muslimischen Bewohnern von Jerusalem freies Geleit versprochen. Und als dann die muslimischen Bewohner die Stadt geräumt haben für die neuen Herren, wurden 3000 von ihnen niedergemetzelt. Und dann kam der Aufruf, kam die Bitte vom byzantinischen Kaiser an den Papst, dass er doch helfen könnte, damit nicht diese Seldschuken auch noch die Kaiserstadt Konstantinopel erobern und Europa in Europa einfallen. Und dann hat der Papst alle christlichen Kräfte gesammelt und aufgerufen, befreit zumindest das Heilige Land, helft auch dem byzantinischen Kaiser, aber vor allen Dingen befreit Jerusalem, die heiligen Städten, bevor dort neue Schändungen stattfinden.
Nun werden aber die Kreuzzügler selbst als brutale Fanatiker oft dargestellt, als Kolonisatoren, als Imperialisten und was weiß ich was. Was steckt da eigentlich hinter der Kreuzzugsidee? War das nicht nur brutale Landnahme?
Ja, dahinter steckt hinter diesen Vorwürfen sehr viel erst einmal an muslimischer Propaganda, weil es für die Muslime ja völlig ungewohnt war, dass auf einmal jemand ihren Vormachtanspruch, der nach ihrem Glauben Gott gegeben war, überhaupt in Frage stellte und es ja ihre Religion und ihren göttlichen Auftrag in Frage stellte, dass sie auf einmal an bestimmten Stellen wieder zurückweichen mussten. Und dann hat natürlich die Aufklärung, die alles, was irgendwo mit Kirche und Glauben in Verbindung stand, negativ darstellte, hat sich natürlich auf ihre Seite gestellt und die Geschichtsschreibung auch regelrecht gefälscht. Aber die Kreuzfahrer haben ja sehr gemäßigt eigentlich gekämpft. Sie haben sich an die Regeln der mittelalterlichen Kriegsführung gehalten und haben wirklich nur ihr Kriegsziel, die Befreiung von Jerusalem und des Heiligen Landes, beachtet, sind nicht mal weiter nach Mekka oder irgendwas gegangen, haben also nicht mal wirklich die heiligen Stätten der Muslime als Rache oder irgendwas zerstört, sondern wollten wirklich nur die Pilgerwege sichern, was sie auch gemacht haben. Sie haben auch in ihren Ländern die Muslime toleriert. In keinem Kreuzfahrerkönigreich wurden Muslime zwangsbekehrt oder vertrieben oder getötet. Wenn sie friedlich waren, konnten sie ihrer Religion nachgehen. Und es gibt muslimische Berichte, die besagen, dass in den Kreuzfahrerkönigreichen teilweise die Muslime in mehr Wohlstand gelebt haben als in muslimischen Gebieten. Natürlich gab es immer Ausnahmen und es gab natürlich dann auch nach monatelangen Belagerungen in der Hitze auch mal Exzesse. Aber es wurde auch stark übertrieben. Man hat auf der einen Seite auch in Kreuzfahrerberichten gerne übertrieben, weil man gerade auch die Eroberung von Jerusalem als eschatologisch Schlacht darstellen wollte und dann absurde Dinge geschrieben hat. Ja, wir haben im Blut der Ungläubigen gewartet. Und da wurde natürlich teilweise auch übertrieben, weil man die eigene Leistung besonders hervorheben wollte. Tatsache ist, dass vor der Eroberung Jerusalems die Kreuzfahrer allen friedlichen Bewohnern freien Abzug gewährten. Das war etwas, was immer Teil der Belagerungspolitik im Mittelalter war. Und so zum Beispiel die Juden vollständig abrücken konnten mit ihren Schriftrollen, mit allem. Die sind dann erstmal nach Kairo gegangen, haben dort die ganzen Schriftrollen, die Torarollen und alles andere verwahrt. Also die Juden hatten freien Abzug, auch die Alten, die Frauen, die Kranken hatten freien Abzug. Nur die muslimischen Krieger, die Stadt verteidigt haben, die blieben dort und gegen die wurde gekämpft. Die Kreuzfahrer waren sehr viel besser, gläubiger, frommer und sehr viel weniger gierig als ihr Ruf. Bereichert haben sich ganz wenige. Die meisten haben auf Jahre hinweg ihre Grafschaften, Herzogtümer, wo sie auch immer herkamen, alleine gelassen, ihre Frau alleine gelassen, weil sie beseelt waren von der Sache, von der frommen Sache und dem versprochenen Ablässen.
Dennoch hört man immer wieder den Vorwurf, die Kreuzzüge seien gewissermaßen die Ursünde des Abendlandes gewesen. Man habe sich an den Muslimen versündigt und das belaste bis heute die Beziehungen zwischen Muslimen und Christen. Was ist von einem solchen Vorwurf zu halten?
Für den Moslem, der sagte, Gott hat ihnen die ganze Welt untertan gegeben, hat sie zu Herrschern und Eroberern der ganzen Welt bestimmt. Natürlich, da war es vom Religiösen her schmerzhaft, dass man auf einmal verloren hat, unterlegen war, beherrscht wurde. Und da wurde natürlich alles versucht, um das wieder gut zu machen. Und man hat immer mehr Kämpfer gesammelt und hat dann am Ende ja 1294 auch die Kreuzfahrer ganz wieder aus dem Heiligen Land vertrieben. Aber Verbrechen, Massaker, Bluttaten, Ungerechtigkeiten gibt es natürlich immer im Krieg. Aber niemand kann behaupten, dass die christlichen Ritter da größere Schuld auf sich geladen haben als die Muslime, die immerhin jahrhundertelang die Christen in diesen Wiegen der Christenheit unterdrückt haben, zu Menschen ohne Rechten erklärt haben, ihre Heiligtümer zerstört haben, Verträge gebrochen haben, Versprechungen gebrochen haben. Und noch einmal, der wahre Grund war der Vormarsch der Seldschuken, die ja ganz konkret eine Bedrohung sowohl für friedlichere, offenere, tolerantere Muslime der damaligen Welt, wie natürlich auch für die christliche Präsenz im Konstantinopel und damit auch für Europa darstellte. Und da muss man sagen, diesen Vormarsch haben die Kreuzzüge erst einmal gestoppt. Die Kreuzzüge waren ein Verteidigungskrieg der Christenheit und ein Präventivkrieg gegen ein Übergreifen des Islam auf Europa. Und darum können wir im Endeffekt den Kreuzfahrern dankbar sein, weil vielleicht ohne ihr Handeln wären wir heute schon vom Islam unterworfen worden. Denn Islam bedeutet Unterwerfung. Der Begriff Islam bedeutet Unterwerfung.
Herr Hesemann, ganz herzlichen Dank, dass Sie wieder bei uns waren.
Danke Ihnen und Gottes Segen.
Soweit der Historiker Michael Hesemann über einige Aspekte der Kreuzzüge. Gleich nach einer kurzen Musik sprechen wir dann über die Hexenverfolgungen.
Herr Hesemann, man hört immer wieder die Behauptung, auch heute noch, die Kirche habe im Mittelalter Millionen Frauen als Hexen verbrannt. Was ist davon aus historischer Sicht zu halten?
Also an dieser Behauptung ist praktisch alles falsch, was nur falsch sein kann. Der Hexenwahn in Europa war ein Produkt der frühen Neuzeit. Im Mittelalter gab es ihn gar nicht mehr. Da war ja von der Kirche, wurde der Hexenglaube bekämpft als heidnischer Aberglaube. Es gab verschiedene Dekrete, schon bei Karl dem Großen angefangen, dass der Glaube bekämpft wurde, dass Hexen existieren und Schaden Menschen zufügen konnten. Nicht die Frauen, sondern die, die den Aberglauben verbreitet hatten, die wurden verurteilt, die wurden strafrechtlich verfolgt. Dennoch blieb der alte heidnische Aberglaube in der germanischen Welt erhalten. Der germanische Aberglaube, dass es Frauen gibt, die in der Lage wären, Schadenzauber zu vollführen. Darum war auch der Hexenwahn und die daraus hin resultierende Hexenverfolgung nie ein Phänomen der Gesamtkirche, sondern der deutschsprachigen Welt, primär des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation, und zwar der katholischen genauso wie der protestantischen Gebiete, weil wir reden hier von einer Welle, einem Wahn, einem Phänomen, das im späten 15. Jahrhundert seinen Anfang nahm, was von Martin Luther dann aber heftig propagiert wurde, der sogar ein Buch gegen die Hexen geschrieben hat. Und am Ende hatten wir im 16., 17. bis ins 18. Jahrhundert hinweg Hexenverfolgungen in den katholischen wie den protestantischen Gebieten des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation. Und es wurden mehr Frauen in den protestantischen Gebieten verurteilt und hingerichtet als in den katholischen.
Aber warum gerade in Deutschland? Ich glaube, in den südlichen, in den südeuropäischen Ländern war das ja gar nicht so.
Nein, weil es war ein germanischer Aberglaube. Es war ein Relikt des germanischen Heidentums. Und darum haben die Päpste diesen Aberglauben, diesen Wahn ja auch bekämpft und haben gesagt, das ist ein heidnischer Glaube. Und mit diesem heidnischen Glauben wollen wir überhaupt nichts zu tun haben. Es war erst ein deutscher Dominikaner, Heinrich Kramer, der sich auch lateinisch Institoris genannt hatte, der im 15. Jahrhundert lebte und der diesen Aberglauben ernst nahm und glaubte, die betroffenen Frauen wären keine Märchengestalten oder Sagengestalten aus der germanischen Gedankenwelt, sondern wären Angehörige einer satanischen Sekte und damit Heretiker. Und die Heilige Inquisition wurde ja schon im Mittelalter gegründet, um Heretiker, an erster Stelle die Katharer, die manichäischen Katharer, also eine Art gnostische Sekte, die sich vor allen Dingen im Südwesten von Frankreich breit gemacht hatte, zu bekämpfen. Und er hat dann seine Argumentation dem Papst vorgelegt und der Papst hat leichtsinnigerweise ihm die Erlaubnis gegeben, dass er diese Behauptung untersuchen dürfe und Kirchenstrafen, also im schlimmsten Fall die Exkommunikation gegen diese Angehörigen einer satanischen Sekte aussprechen dürfe. Nur mit der päpstlichen Genehmigung in der Hand ging er dann zu den weltlichen Behörden und im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation galt seit Barbarossa das Justinianische Recht, nachdem der römisch-katholische Glaube im Heiligen Römischen Reich Staatsreligion war und alle heterodoxen Bestrebungen, alle Ketzer und Andersgläubigen wegen Hochverrat an dem einheitlichen Glauben. Damals glaubte man an die Kraft einer monolithischen Gesellschaft. Ein Glaube, ein Kaiser, ein Reich. Da galt jede heterodoxe Bestrebung als Hochverrat, auch weil man glaubte, damit die Gnade Gottes zu verlieren. Und dieses Gesetz wurde dann angewandt, auch auf die Angehörigen dieser angeblichen Hexensekte. Und da hat Kramer mit seinem Buch Malleus Maleficarum, der Hexenhammer, eine große Gefolgschaft gefunden, weil damals auch das Klima sich änderte. Wir reden von der kleinen Eiszeit im 16. Jahrhundert, wo es auf einmal kälter war, wo es viele Missernten, auch Krankheiten
gab. Also es gab auch wirtschaftliche Gründe.
Wirtschaftliche Gründe und all das miteinander kombiniert, da musste man irgendeinen Sündenbock finden, hat dann für Kramer ein Publikum geschaffen, wohlbemerkt im deutschsprachigen Raum. Die Inquisition spielte von Kramer abgesehen keine große Rolle dabei. Es gab auch in Deutschland im 16. Jahrhundert in Köln drei Dominikanerpatres. Das war die Inquisition im gesamten Heiligen Römischen Reich deutscher Nation. Und in dem Moment, wo die Hälfte protestantisch wurde, spielten die noch mal weniger eine Rolle. Das waren vor allen Dingen weltliche Gerichte. Und die Todesurteile wurden immer von weltlichen Gerichten ausgesprochen und vollstreckt. Das war nie etwas von der Kirche, es sei denn natürlich, es gab wie in den Fürstbistümern eine Vermengung, der Bischof war automatisch Landesherr. Dann war der Bischof als weltlicher Landesherr in seiner Doppelrolle natürlich daran beteiligt.
Nun können wir aber auch immer wieder lesen, dass es erst der Aufklärung bedurfte, um diese in Anführungszeichen mittelalterlichen Hexenverfolgungen zu beenden. Ist das historisch haltbar? Wann und warum endeten die Hexenverfolgungen?
Also die Aufklärung nimmt ja gerne vieles für sich in Anspruch, was dann bei genauerer Überprüfung doch nicht stimmt. In Wahrheit war es der Papst und war es die römische Inquisition, die diesen Wahn und Irrglauben bekämpfte. Es gab schon im 16. und 17. Jahrhundert genügend Fälle, wo dann Frauen angeklagt wurden, auch bei der Inquisition, und wo die Ankläger dann verurteilt wurden wegen falscher Beschuldigung. Und es gab dann auch im 17. Jahrhundert, auch in der Schweiz, Fälle, wo dann weltliche Gerichte zum Beispiel Hexenkinder verurteilt hat, die angeblich eben dieser Hexensekte beigetreten wären, und wo dann über den apostolischen Nunzius die Kinder da herausgeholt wurden, nach Mailand gebracht wurden, dort adoptiert wurden. Immer wieder haben die Päpste der Inquisition erklärt, kämpf gegen den Hexenwahn, den Irrglauben, dass es Hexen gäbe, aber nicht gegen Hexen. Hexenprozesse wurden überall, wo Rom einen Einfluss hatte, gestoppt. Es waren insgesamt von den 3 Millionen Prozessen nur an unter 1000 Fällen kirchliche Inquisitoren beteiligt, 200 davon allein Kramer. Und da sieht man, wie die Kirche überhaupt keine entscheidende Rolle dabei gespielt hat. Eine ganz marginale Rolle, und dann auch nur in Deutschland. Der Papst hat dem ein Ende gesetzt, und auch in Deutschland war es dann der gelehrte Jesuit Friedrich von Spee, der im 17. Jahrhundert auch ein Buch gegen den Hexenwahn geschrieben hat, die Cautio Criminalis, wo er eben die Hexen verteidigte und dann gerade in den katholischen Gebieten die Menschen aufrüttelte. Und daraufhin haben die Jesuiten noch kräftiger gegen den Hexenwahn gepredigt, und in den katholischen Gebieten hatte es ein Ende, während in den protestantischen Gebieten es noch gut 100 Jahre weiterging.
Der Vorwurf der Frauenfeindlichkeit steht dennoch immer noch im Raum. Man kann immer wieder hören, dass Frauen auch von der Kirche verfolgt wurden oder auch noch werden, von mir aus, weil sie gebildet waren, weil sie sich nicht der Kirche unterworfen haben. Was ist davon zu halten?
Nun, also erstmal, die Kirche hat schon ganz früh Frauenbildung gefördert. Einmal durch Frauenklöster, die ja die großen Bildungsstätten im Mittelalter waren. Die Hexenverfolgung war, wie gesagt, war ein heidnischer Aberglaube, und es waren immerhin 20% auch der Opfer der Hinrichtungen waren Männer. Und es waren generell etwas, was mehr im ländlichen Milieu eine Rolle spielte. Es ging eben nicht um gebildete Frauen. Es wurden nie gebildete Frauen wegen ihrer Bildung der Hexerei bezichtigt. Das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Die Frauen, die Bildung wollten, gingen ins Kloster, wurden Äbtissinnen. Natürlich wurde eine Hildegard von Bingen auch von Zeitgenossen kritisch betrachtet. Aber die Mehrheit, der Mainstream der Kirche, hat die Bildung der Frauen in den Klöstern einmal dort kanalisiert natürlich, aber auch nicht nur geduldet, sondern gefördert. Ich denke, wenn man vergleicht, wie in nicht-christlichen Gebieten, zum Beispiel in der islamischen Welt, die Frauen überhaupt keine Möglichkeit hatten, auch im Judentum am religiösen Leben teilzunehmen, da muss man sagen, also die Religion, die am meisten für Frauenbildung und für die Gleichberechtigung der Frau getan hat, das war schon die katholische Kirche. Nur mit der einen Einschränkung, dass Frauen Frauenrollen und Männer Männerrollen bekamen. Die eine Rolle, die eine Frau nicht übernehmen durfte, war eben das Priesteramt, die Weiheämter. Die Weiheämter, da orientierte man sich nach der Berufung der Apostel durch den Herrn und hat dann gesagt, das können Frauen nicht, alles andere schon. Und wir haben Äbtissinnen gehabt, die regelrecht Gebiete verwaltet haben und die regelrecht die Bischöfinnen schon behandelt wurden, aber natürlich keine waren. Und insofern, gerade die Geschichte der Äbtissinnen ist ein Beleg dafür, welche Karriere gebildete Frauen innerhalb der katholischen Kirche gemacht haben, machen konnten und wie hochgeachtet sie innerhalb der Gesamtkirche waren. Auch die großen Heiligen natürlich sind ein weiteres Beispiel. Eine Katharina von Siena, die dem Papst maßregeln konnte und niemand hat ihr irgendwas deswegen vorgeworfen. Im Gegenteil, die Päpste haben dann auch auf sie gehört und eine solche Frau wurde natürlich schnell heilig gesprochen und als Vorbild für alle Frauen zum Vorbild für alle Frauen ernannt durch die Heiligsprechung. Darum kann man sagen, dieser Vorwurf ist völlig absurd und völlig unbegründet.
Vielen Dank, Herr Hesemann, für Ihre Beiträge heute und auch in den vergangenen Sendungen.
Danke Ihnen und Gottes Segen.
Über die Kreuzzüge und die Hexenverfolgungen habe ich gesprochen mit dem Historiker Michael Hesemann. Mehr über geschichtliche Themen erfahren Sie in der TV-Reihe Glaubenskompass von Kirche in Not. Nach einer ganz kurzen Musik bin ich dann verbunden mit Dr. Slavomir Dadas. Er ist Vorsitzender der Initiative Christlicher Orient und wir werden dann über die Lage der Christen im Turabdin sprechen nach der Verhaftung von 3 Christen. Die christliche Minderheit in der Türkei ist alarmiert. Ende vergangener Woche wurde der syrisch-orthodoxe Priester und Abt Pater Aho Belizen gemeinsam mit 2 Laien von türkischen Sicherheitsorganen im Turabdin, also der einstigen Hochburg des syrisch-orthodoxen Christentums, verhaftet. Mittlerweile sollen sie wieder entlassen worden sein. Hierzu bin ich jetzt verbunden mit dem Vorsitzenden der Initiative Christlicher Orient, Slavomir Dadas. Grüß Gott nach Linz.
Ja, grüß Gott. Danke, dass Sie angerufen haben und Sie dafür interessieren.
Ja, sehr gerne. Herr Dr. Dadas, Sie verfügen bei der Initiative Christlicher Orient über exzellente Kontakte nach Südostanatolien in den Turabdin. Wie ist Ihr Kenntnisstand? Wie geht es den 3 verhafteten und dann wieder freigelassenen Christen?
Ja, die Initiative Christliche Orient ist eigentlich entstanden aus einem kleinen Verein Freunde des Turabdin. Dadurch haben wir diese guten Kontakte und sind wir jetzt natürlich im ständigen Kontakt. Den 3 Christen geht es derzeit dementsprechend gut mit aller Unsicherheit, die sie natürlich jetzt mit dieser Verhaftung verbinden. Natürlich der Abt des Klosters wurde verhaftet und 2 Bürgermeister. Der erste Bürgermeister wurde am gleichen Tag entlassen. Der andere nach 2 Tagen und der Abt musste 4 Tage in der Gewahrsam der Polizei sein.
Und warum wurden die 3 Männer verhaftet?
Naja, es wird berichtet, dass irgendein kurdischer, also PKK-Kämpfer, wieder übergelaufen ist zu den türkischen Militär und hätte erzählt, dass vor mehreren Jahren einige meinen, weil natürlich also die Protokolle hat niemand direkt zu sich bekommen, aber dass vor 2 Jahren oder vor 4 Jahren einfach diese Leute einigen PKK-Kämpfern was zum Essen gegeben hätten. Das heißt, und das wird automatisch als Unterstützung der terroristischen PKK-Organisation dann gewertet und darum wurden sie verhaftet.
Das deutet aber doch auch auf eine große Nervosität bei den Sicherheitsbehörden hin. Ist das auch der aktuellen politischen Lage in der Region geschuldet?
Also aus meinen auch gestrigen Gesprächen mit den Menschen aus Turabdin hat es geheißen, das ist leider Gottes alle paar Jahre ein Standard bei denen. Das heißt, die Christen erleben sich dort als nicht willkommen in ihrer eigenen Heimat und werden immer wieder schikaniert. Und das erleben sie so. Das heißt, sie sagen, das ist einfach alle paar Jahre so, dass natürlich der Priester, der Abt, 4 Tage verhaftet war, das ist schon als ziemlich extrem dann gedeutet worden. Das heißt also, sie haben nicht das Gefühl, dass das irgendwie mit der politischen Lage in der Region zusammenhängt, sondern eher mit diesen so üblichen, leider Gottes, Schikanen, denen die Christen ausgesetzt sind.
Also eher ein innertürkisches Problem. Dennoch liegt der Turabdin ja unweit der Grenze zu Syrien und dem Irak. Inwieweit war denn die Region von den Kampfhandlungen während der kriegerischen Auseinandersetzungen betroffen?
Also die Region war nicht direkt in diese kriegerische Auseinandersetzung eingebunden, außer dass vor allem damals in dem Irakkrieg viele Flüchtlinge genau in dieses Gebiet gekommen sind. Das heißt, jetzt die Flüchtlinge, die, sage ich so, um Idlib herum wandern und dort irgendwie Schutz suchen, die gehen viel westlicher dann Richtung Türkei und nicht in der Region Turabdin. Aber damals natürlich hat es schon große Ströme gegeben.
Und hatte das irgendwelche Auswirkungen auf das Leben der Menschen dort? Die Türkei hat ja insgesamt viele Menschen aufgenommen.
Ja, ja. Das heißt, als wir im Sommer dort einfach gefahren sind, hat man schon leere, aber doch Flüchtlingslager gesehen, mit gewissen, sage ich so, militärischen Schutz auch. Das heißt, es hat gewisse Militärstützpunkte gegeben, aber die Flüchtlingslager selber waren schon alle geleert. Das heißt, die Flüchtlinge sind entweder weitergezogen oder wurden einfach verlegt.
Jetzt war zu lesen, dass es zahlreiche iranische Konvertiten gäbe, die aus Furcht vor Repressalien des iranischen Regimes in die Türkei und auch in die Region des Turabdin geflohen seien. Ist da was dran nach Ihren Erkenntnissen?
Das kann man überhaupt nicht feststellen. Das heißt also, gerade wenn es um Konvertierten geht, die lassen sich sicher nicht blicken, wenn es welche geben sollte, sondern die fühlen sich auch in der Türkei zwar sicherer als im Iran, aber sicher nicht so sicher genug, dass sie das preisgeben würden.
Sie haben eben schon die Schikanen gegen Christen erwähnt. Hat sich denn die Situation der Christen in der Türkei generell geändert im Verlauf der vergangenen Jahre?
Ja, das Problem ist vor allem im Gebiet des Turabdins, dass die Menschen dort kaum Zukunft sehen. Je nachdem, also wie man natürlich die Zahlen deutet, das ist sehr schwierig, aber wenn man sagt, vor circa 30, 50 Jahren waren dort noch circa 50.000 Christen. Jetzt, als wir dort unterwegs waren, hat man uns von 2.500 Christen gesprochen. Und zum Beispiel mit dem Fahrer, der uns gefahren ist, der hat auch erzählt, bei der ersten Gelegenheit möchte von dort auswandern Richtung Istanbul, weil er doch hier keine einfach Lebenschance sieht. Das heißt, er kann nirgends Geld verdienen, weil das, was wir ihm durch eine Woche da mitgeben können, das reicht natürlich nicht, dass er eine Familie gründen kann. Das war ein junger Mann. Er sagt, er würde gerne Familie gründen, er würde gerne natürlich mehrere Kinder haben, aber er sagt, das kann er sich da einfach nicht leisten derzeit.
Jetzt ist die Türkei natürlich ein großes Land. Gibt es da, was die Lage der Christen betrifft, auch regionale Unterschiede? Lebt ein Christ in Istanbul besser als jetzt in dieser Region?
Ganz genau. Also man hat so das Gefühl, dass die Christen in Istanbul einfach in dieser großen Metropole doch besser leben, also mehr Freiheiten haben. Hier scheint so zu sein, als ob die Christen so ein Störfaktor wären, weil sozusagen das als christliches Gebiet auch betrachtet wird, was in einem muslimischen Land einfach nicht gut ankommt. Das heißt, aber das muss man schon auch dazu sagen, wir haben erlebt, dass die christlichen Klöster in Turabdin auch jetzt besucht werden, ein bisschen touristisch wieder dann beginnen zu leben und werden auch natürlich selbstverständlich von den Muslimen dann besucht, auch bewundert. Die Geschichte wird dann sehr interessiert aufgenommen. Das heißt, es gibt schon eine kleine Bewegung auch von der muslimischen Bevölkerung, die das alles schätzen, wertschätzen, anerkennen. Aber so gesellschaftspolitisch merkt man nichts davon.
Jetzt haben Sie gerade schon die Emigration angesprochen. Sie haben die Gründe genannt. Man sieht da vielfach keine Zukunft. Man hat auch keine Arbeit. Aber es gibt ja auch noch andere Gründe. Und einer dieser Gründe waren in den 80er Jahren die Kämpfe zwischen PKK und türkischer Regierung, die zu einer Massenemigration geführt haben aus dem Turabdin. Befürchten Sie Ähnliches, wenn die militärische Lage wieder eskalieren sollte?
Also die Menschen in Turabdin sagen, dass die militärische Lage für sie ja doch keine Angst darstellt, sondern vielmehr genau diese Hoffnungslosigkeit in dem Gebiet. Das heißt, dass das Gebiet grundsätzlich ja so im Stich gelassen wird, nicht unterstützt wird, dass sie nur auf sich selber, auf die Spenden von den Ausland-Turabdinern auch angewiesen sind. Sonst könnten sie dort sowieso nicht überleben. Also wir haben mehrere Dörfer besucht, also sehr, sehr viele Dörfer besucht, in einigen, wo mindestens, sage ich, 200, 300 Familien wohnen könnten, wohnen derzeit 2, 3. die früher in Deutschland oder in anderen westeuropäischen Ländern gewohnt haben, die zurückgekehrt sind in die Pension, dann nach Turabdin und sind so ein bisschen Wächter des Kulturerbes, des Glaubens in Turabdin. Also wir waren bei denen zu Gast, bei mehreren Familien haben wir Tee getrunken, haben wir darüber einfach gesprochen, wie es denen jetzt geht. Und da sagen sie, das ist ihr größtes Problem. Also diese auch so leere, so fast Geisterstädte, Geisterdörfer, total verlassen, nur mit einzelnen Wächtern, die sich darum bemühen, das alles zu erhalten. Mhm. Das heißt, so vor dem Militär haben sie nicht so viel Angst, als eher vor dieser Hoffnungslosigkeit, Perspektivenlosigkeit.
Herr Dr. Dadas, jetzt hat es ja in den vergangenen Jahren unter der Regierung Erdogan eine Rückbesinnung auf den Islam gegeben. Ist das Ihrer Einschätzung nach ein Prozess, der so weitergehen wird? Oder ist dieser Umstand auch einer gewissen Entfremdung zwischen der EU und der Türkei geschuldet?
Nein, ich habe das Gefühl, möglicherweise ist das keine Absicht von Präsidenten Erdogan gewesen, aber dass einige muslimische Mitbürger dadurch sehr gestärkt wurden. Zum Beispiel einige christliche Dörfer, die wirklich früher christlich waren, werden einfach automatisch besetzt von der muslimischen Bevölkerung. Die christlichen Häuser von Menschen, die noch im Westen leben, hier werden einfach automatisch übernommen, bewohnt, und die zurückzubekommen ist wirklich wahnsinnig schwierig. Das heißt also, die Situation ist eher dort, gerade im Turabdin geht es in diese Richtung, dass die Menschen das Gefühl haben, sie werden in Einführungszeichen enteignet, weil es keine sozusagen so dafür Rechtsprechung gibt für die Enteignung, aber einfach sie verlieren nach der Reihe ihr Gut und Hab und Gut und alles, was sie im Laufe der Geschichte einfach erarbeitet haben, ohne irgendwelche wirklich Rechtsgrundlage. Einfach sie können nicht mehr zurück, weil die Dörfer dann bewohnt sind durch die muslimische Bevölkerung. Und wenn sie da anfangen würden, natürlich die zurückzuerobern, dann gibt es ganz langjährige Prozesse und natürlich gewaltige Auseinandersetzungen mit den Nachbarn. Und das ist ja so die große Schwierigkeit derzeit, also dort in der Region.
Herr Dr. Dadas, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Gerne, danke auch.
Mit Slavomir Dadas von der Initiative Christlicher Orient habe ich gesprochen über die Lage im Turabdin nach der Verhaftung und Freilassung von drei türkischen Christen. Mehr über die Initiative Christlicher Orient erfahren Sie auf der Netzseite des Hilfswerks. Klicken Sie mal rein auf www.ico-christlicherorient.jimdo.com. Diese Sendung können Sie, wie alle anderen auch, gerne in unserer Mediathek nochmal hören, www.katholisch.tv. Ihnen allen einen gesegneten Sonntag. Ade, bis zum nächsten Mal. Ihr Volker Nickewöhner.